400 Bildhauerinnen entdeckten die Museen bisher bei ihren Recherchen, 400 Künstlerinnen, von denen viele heute völlig vergessen sind oder kaum bekannt, die aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwanden durch simple, altbekannte Methoden, die immer wieder wütend machen. Frank Schmidt, Leiter der Museen Böttcherstraße.
Die Arbeiten wurden nicht gesammelt, nicht ausgestellt, deswegen waren sie nicht verfügbar und deswegen konnte man sie gar nicht sehen.
Jetzt kann man sie sehen. Erst einmal 100 Arbeiten von gut 50 Bildhauerinnen aus 150 Jahren. Und welch Überraschung! Wie ihre männlichen Kollegen griffen sie die Kunstströmungen und Motive ihrer Zeit auf. Sie schufen große Skulpturen und kleine. Sie arbeiteten figürlich, abstrakt und expressiv. Sie nutzten alle Materialien, waren mal konventionell, mal innovativ. Nur, sie mussten sich all dies mühsam erkämpfen. Bis 1919 durften sie nicht studieren, bis in die 70er Jahre wurden sie vom männergeführten Kunst- und Wissenschaftsbetrieb ignoriert und, so Ari Hartoch, Leiter des Gerhard-Marx-Hauses,
das vielleicht wichtigste Vorbehalt ist ja, dass sie nicht ernst genommen wurden, dass Bildhauerinnen, die versuchen, ihre Werke zu verkaufen, sie nicht verkaufen können. Das geht ja nur über den jeweiligen Mann, weil sie sind ja nicht geschäftsfähig nach dem deutschen Gesetz. Dann gibt es natürlich noch so typische gesellschaftliche Barrieren, als das gesagt wird, das sei unpasslich für eine Frau. Das ist ja körperliche Arbeit, also das ist ja völlig undenkbar. Es ist ein ganz kompliziertes Geflecht von gesellschaftlichen Konventionen, wo sie sozusagen drin gefangen waren.
Unter dem Obertitel Klischees und Hürden zeigen die Ausstellungen, wie sich die Bildhauerinnen gegen die gesellschaftlichen Vorurteile wehrten. Kunst dient Frauen im 19. Jahrhundert nur zum Zeitvertreib? Schon steht man im Gerhard-Marx-Haus vor Porträtbüsten von Elisabeth Ney und Angelika Fatius, die um 1850 berühmt waren, als Meisterinnen ihres Fachs galten und mit ihrer Arbeit gut verdienten. Fatius etwa schuf im Weimar der Goethezeit beliebte Porträtbüsten ihrer Zeitgenossen. Und Eta Richter, Emmy Röder oder Else Bach waren später erfolgreich mit kleinen dekorativen Tierskulpturen, die in der Böttcherstraße zu sehen sind. Frank Schmidt.
Das war eine Nische, die haben sie auch ergriffen, weil sie gesehen haben, die Chance. Damit haben wir einen Markt und diesen Markt können wir bedienen. Bestes Beispiel ist René Sintenis, die bekannteste Tierplastikerin, die auch wirklich damit sehr viel Erfolg hatte und zum Beispiel den Berliner Bären geschaffen hat.
Frauen können weder im großen Format noch mit Bronze oder Marmor arbeiten. Viele Bildhauerinnen hielt dieses Vorurteil nicht ab, große Bronzeskulpturen zu entwerfen. Hanna Koschinski zum Beispiel hatte 1909 bei Aristide Maillol in Paris studiert und schuf wenig später ihre sitzende Frau. Eine üppig runde, kompakte Nackte, die allen männlichen Schönheitsidealen widerspricht und selbstbewusst im Hier und Jetzt ruht. In der Aufbruchstimmung der jungen Weimarer Republik eroberte dann eine junge Generation gesellschaftliche Freiräume, was sich in dynamischen Skulpturen tanzender und laufender spiegelt.
Es gibt auch Frauen, von denen wir heute keine Exponate mehr haben,
sagt Mirjam Verhey. Die Kuratorin des Gerhard-Marx-Hauses deutet auf eine Abbildung an einer Wand, die sie in einer alten Kunstzeitschrift entdeckte. Sie zeigt eine expressive Steinfigur von Gela Forster, deren Werk von den Faschisten zerstört wurde.
Sie war mit Archipenko verheiratet, was nochmal zeigt, dass sie die großen Namen auch kannte. Und wir wissen heute gar nicht, wie die deutsche Bildhauerei sich entwickelt hätte, wenn man ihre Kunst hätte zeigen können für nachfolgende Künstlergenerationen.
Besonders hartnäckig vertraten die Herren der Schöpfung die Ansicht, politische Themen seien für Frauen tabu. Das Gerhard-Marx-Haus hält mit einem eindrucksvollen Saal dagegen. Da bezieht Käthe Kollwitz Stellung gegen Armut und Krieg, die antifaschistische Widerstandskämpferin Jenny Wiegmann-Mucki gegen Faschismus und ein Foto zeigt zwei 3 Meter hohe Skulpturen der DDR-Künstlerin Ruthild Hahne, einen jungen Arbeiter und eine Arbeiterin für ein Thälmann-Denkmal.
Die eben auch beweisen, dass Frauen sehr wohl am politischen Puls der Zeit waren und dass auch ein anderes Klischee, wie dass Frauen nur kleine hübsche Arbeiten machen, völlig aushebelt.
Mit einigen Arbeiten aktueller Bildhauerinnen wie Rebecca Horn und Isa Genzken enden die Ausstellungen, die Unschätzbares leisten. Sie schreiben ein Stück Kunstgeschichte neu.